Willkommen zu Bildungshack. Hier sind Christian, Lehrer
und Mauro, Designer, und wir sprechen über Bildung und Lernen
und wie wir das alles ein bisschen besser und schöner machen können.
Warum machen wir dieser Podcast überhaupt und worüber sprechen wir eigentlich?
Genau, worüber sprechen wir eigentlich? Ich glaube, was uns beide bewegt, ist das Thema, wie Bildung und gutes Lernen funktioniert. Und wir kommen aus unterschiedlichen Disziplinen, also haben unterschiedliche Perspektiven, die wir einnehmen. Und ich glaube, aus diesen unterschiedlichen Perspektiven können wir aktuelle Diskussionen und aktuelle Themen, die Schule, Bildung, Lernen betrifft, super aufgreifen und einfach darüber mal diskutieren.
Ja, ich glaube auch, diese Art von Inhalt, die Subjekte, Bildung ist ein bisschen trocken manchmal und entfernt von Leuten. Normalerweise, so Leute, die hat Interesse, muss so viel lernen, so viel lesen und ich glaube, was gibt doch jetzt, ist ein bisschen so schwer, die Leute einzukommen, weißt du? Gibt es keine Einstiege, so zumindest meine Idee hier ist ein bisschen ein Eingang für Leute, die keinen Zugang zu Bildung, Inhalt hast, zu Konzepten, ein bisschen besser zu verstehen und dieser Helm ausspielen.
Finde ich super. Und ich glaube, so dazu noch für Menschen, die vielleicht eh schon sich damit beschäftigen, vielleicht auch noch ein paar neue Perspektiven mit einzubringen, die sie vielleicht so noch nicht gesehen haben.
Genau. Und warum können wir darüber sprechen? Wer sind wir eigentlich? Wer bist du?
Ja, wer bin ich? Ich bin Christian Hausner. Ich bin Lehrer an einer Schule in Berlin-Mitte, an der Evangelischen Schule Berlin-Zentrum. Schon eine ganze Weile. Meine Fächer, wenn man in Fächer denken möchte, sind Geschichte, Philosophie, Gesellschaftswissenschaften. Und bin gleichzeitig zuständig für das Thema digitales Lernen und digitale Bildung an unserer Schule und beschäftige mich daher ganz, ganz viel mit Zukunftsthemen, mit digitalen Bildungsthemen. Und gleichzeitig mache ich Schulentwicklungsprojekte, Projekte mit Schulen aus der ganzen Bundesrepublik, aus allen Bundesländern. Wir beschäftigen uns mit den Themen Bildung für nachhaltige Entwicklung und Global Citizenship Education und überlegen ganz viel zusammen, was heißt eigentlich zukunftsfähige Bildung. Ja, Mauro, und wer bist du eigentlich?
Ich bin Mauro Rego, ich bin Designer. Seit 10 Jahren arbeite ich mit so digitalen Produkten, entwickle digitale Services auch. Und in der letzten Zeit arbeite ich voll mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz. Ich wohne in Deutschland seit 10 Jahren, deswegen mein Akzent und mein Deutsch ist nicht ganz klar, aber ich versuche trotzdem ein bisschen diesen Inhalt zu vermitteln. Ich habe voll Interesse in Bildung und habe meine Master geschrieben, meine Bachelorarbeit. Und ich versuche seit langem ein bisschen diese Idee, das Konzept, das wir haben über Bildung und dieses System, das wir haben, ist ein bisschen altmodisch. Und die Grundlage ist einfach falsch. Und wir haben jetzt die Möglichkeiten, einfach alles zu verändern. Und müssen wir ein bisschen so was denken, warum wollen wir verändern? Welche Dinge müssen wir verändern? Nicht verändern, Veränderung nur for the sake of changing.
Total gut. Du greifst auch nochmal deinen Akzent auf. Ich kann da ja auch nochmal meinen Senf dazu geben, weil ich habe auch einen ganz starken Akzent. Und auch mein Deutsch hadert manchmal als Niederbayer, der sich nach Berlin verschlagen hat. Das heißt, das rollende R oder das tiefe A oder so. Er ist auch Teil meiner Herkunft aus dem Süden Deutschlands. Von daher sind wir zwei sozusagen ein Brasilianer und Bayer, sprechen über Bildung und haben beide unseren wunderbaren sexy Akzent, oder?
Wenn du denkst, das ist geil. Ich hab das Gefühl, dass die Leute würden so anfangen zu gucken, welche Sprache sprechen sie eigentlich. Ja, immer dieses Gefühl von, okay, ja. Na gut. Lass uns ein bisschen so überlegen, was ist unser erstes Thema. Wir haben vor diese Aufnahmen so vor die ganzen technischen Kram. Das ist unsere erste Episode. Das ist unser Pilot, ein bisschen zu probieren, so einen Prototypen zu testen, ob dieser Format überhaupt gibt oder nicht. Mhm. Und wir haben ein bisschen über Noten und Grades gesprochen.
Ja, also mich beschäftigt das Thema Noten ja auch total, weil wir an unserer Schule eigentlich gar keine Noten geben möchten, aber wir in ziemlichen Systemzwängen stecken. Also wir sind zwar durch Pilotversuche, ist es uns erlaubt, bis zur 9. Klasse keine Noten zu geben und eher qualitative Leistungsrückmeldungen, so würde man das sagen, zu geben. Aber ab der 9. Klasse spätestens muss eine Notenziffer dahinter stehen. Im deutschen System die Noten 1 bis 6. Und da mit diesem System bewerte ich alle Schüler in allen sogenannten Fächern und gebe ihnen eine Rückmeldung auf ihre mündliche Leistung und auf ihre schriftliche Leistung. So. Und mich persönlich ist das der, finde ich, der schwierigste und sehr oft auch der undankbarste Teil meines Jobs, weil ich muss tatsächlich den individuellen Leistungsentwicklung, aber auch das, was dann da ist, da muss ich eine Note hinterschreiben. Und ich finde das zum Teil sowas von unmöglich. Also ganz ehrlich, das macht keinen Spaß. Und das ist auch nicht schön, dann eine Note hinzuschreiben und das mit dem Schüler diese Note zu geben und sie verteidigen zu müssen und so weiter, weil das Problem ist diese Vergleichbarkeit. Und wir merken ja eben, ab der 9. Klasse geht dann der Konkurrenzkampf auch so ein bisschen los unter den Schülern. Ja, also so dieses, welchen Schnitt hast du, welchen Schnitt habe ich und bin ich besser und bin ich schlechter? Und fängt dann an, ein Rennen um den besseren Schnitt und bei einer gewissen Schülerklientel. Und das finde ich total bescheuert. Ich finde das total problematisch.
Ja, ich finde eigentlich die Grundlage von die Themen, so Noten, Grades, so dieser Masse zu geben, das ist eine künstliche Masse. Das bedeutet einfach gar nichts. Bedeutet, wie viel deine Lehre magst du oder welche Maßnahmen, so welche, wie heißt das auf Deutsch, die Level, das du nutzt, das zu vergleichen, weißt du? Was bedeutet eins?
Mhm. Was bedeutet eins? Ja, genau, sehr gut. Das bedeutet sehr gut.
Genau. Und diese Note, sie gibt nur an Schüler eigentlich oder Universität oder in Bildungssystem,
ja,
dieser Messung, weil in Arbeitsleben gibt es keine, niemand gibt dir ein Grade. Das ist nicht, dass du machst deine Arbeit, du machst dein Brot und dann versuchst das zu verkaufen und dann die Kunden kommen und sagen, oh, das war ein Brot. Grade 1,5.
Und zwar nach sehr klaren Kriterien, wie dieses Brot zu bewerten ist, ne? Nach Crispiness, genau. Farbe, Form und so weiter. Aber so funktioniert das Leben ja nicht. Und so funktioniert auch nicht die Art und Weise, wie wir Dinge angehen und wie wir unseren eigenen Lernprozess weiterentwickeln. Sondern der ist viel dynamischer und viel lebendiger als das, was wir über solche Skalen und Noten eigentlich abgebildet kriegen.
Ja, ich versuche immer zu verstehen oder ich überlege wirklich krass jetzt, was ist der Grund, warum haben wir dieser Bedürfnis einfach zu messen, weißt du?
Ich glaube, dass das eine ist, dass wir nicht übersehen sollten, dass Schule und auch Universitäten schon immer eine Selektionsfunktion haben. Also eine gesellschaftliche Funktion, Menschen aufzuzeigen, wo sie ihren Platz in der Gesellschaft haben. Das ist historisch so gewachsen. Und mit Noten hat man ein sehr deutliches und sehr einfaches Instrumentarium, um jemand zu sagen, du bist geeignet für diesen Studiengang oder du bist geeignet für die Jahrgangsstufe 10 oder du bist geeignet für die Oberstufe. Und diese gesellschaftliche Selektionsfunktion, das haben wir alle in uns. Das ist Teil unserer Gesellschaft. Und wenn wir das so in uns haben, dann wollen wir natürlich auch wissen, wo stehen wir in der Skala? Wo befinde ich mich denn in meiner Wertigkeit? Ja, also wo gehöre ich denn eigentlich dazu? Und das, glaube ich, ist ein Treiber, wieso Menschen auch wissen wollen, wieso sie oder welche Note das sie haben. Ich merke das auch bei den in der Arbeit mit Eltern, die wollen dann auch von der 8. haben wir noch keine Noten und wenn wir in die 9. kommen, gehen die Diskussionen weg von so qualitativen, was sind nächste Entwicklungsziele, welche Schritte sind wichtig und dann heißt es irgendwann die Frage, aber Herr Hausner, welche Note hat denn jetzt mein Kind? Ja, und da merkt man, dass sobald dieses System da ist, dass irgendwie gesellschaftliche Dynamiken ziehen.
Jedes Mal, ich versuche zu gucken, in welche Stufe bin ich in Deutsch, ich bekomme ein Problem. Weil
auf welcher Stufe wärst du denn quasi nach europäischen Referenzraum? Genau, das ist ja so das ist ja schon das System, dem du unterlegst.
Ja, so Genau, so sag zum Beispiel jedes Mal, ich mache die Teste, die Prüfer sagen immer, ja, Herr Hego, ich habe hier ein Problem, weil du kannst sehr gut sprechen, du hast deine Aussprache ist wirklich gut, aber dein Adjektiv und keine Ahnung, alle anderen Dinge, diese Grammatik sind scheiße. Was soll ich machen mit dir? Du bist in A2 für Grammatik, aber C1 für Sprechen. Ich weiß nicht, soll ich so ein B2 nehmen? Oder weißt du?
Du bist wie so ein Systemsprenger quasi. Also man kann dich nicht einkategorisieren und plötzlich werden die Leute unruhig und sie haben Angst, dir ein falsches Zertifikat auszustellen. Du bist nicht einzuordnen. In Deutschland scheinbar ein ganz großes Problem, wenn es keine Einordnung gibt, wenn Phänomene nicht in bestimmte Boxen gepackt werden können. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ein Problem.
Ja, und das ist auch die, was passiert mit Kindern, die hatten so andere Fähigkeiten, die Schüler, aber die Klassestufe 3, ich verstehe nicht die ganze Klassestufe, by the way, du kannst immer mehr korrigieren, die Klassestufe 11, ich mache zum Beispiel, wenn ich wieder eine Prüfung mache für die Deutschschülersystem, in welcher Stufe werde ich sein?
Oh, das ist interessant. Wo würdest du dich, es ist schwer wahrscheinlich jetzt, aber wo wärst du jetzt? Im Deutschunterricht wahrscheinlich, oder? Du wärst wahrscheinlich dann, warte mal, ich überlege gerade.
Aber Sorgen Mathematik, also seit, keine Ahnung, ich bin jetzt 35 Jahre alt. Das letzte Mal war ich Schüler, so ich habe etwas mit Schülern gemacht, so inhaltlich, war in 2001. So 19 Jahre, ja. Natürlich, also ein Kind jetzt, das studiert Chemie zum Beispiel, weiß viel mehr als ich.
Total.
So kann ich viel mehr erinnern. Ja, genau. Und
ich glaube, ich wäre in Mathe, wäre ich so in der 9. Klasse, 10. Klasse, sagen wir mal, ich wäre in der 10. Klasse, in Naturwissenschaften, ein bisschen weiter, aber eigentlich aus persönlichem Interesse, glaube ich. Aber dann in Geschichte, gut, weil ich jetzt Geschichtslehrer bin, ist das unfair. Das kann man jetzt nicht abmessen.
Aber wenn ein anderer Lehrer hätte, so du bist nicht Lehrer, obwohl du bist jetzt Lehrer, aber sagen, kommt jemand von Uni und jetzt muss dich evaluieren.
Ja.
Weißt du? Du bist in eine ganz andere Masse.
Total. Vielleicht, ich würde auch wahrscheinlich die Abschlüsse gar nicht so, ich würde wahrscheinlich den mittleren genau. Schulabschluss, das wäre, du musst dir auch vorstellen, in dieser Testsituation wieder zu sein, da wird was abgefragt, was gesellschaftlich ja eigentlich von dir schon lange erwartet wird, dass du es weißt und dann weißt du es nicht und dann bist du in dieser Testsituation und denkst du, oh Gott, wie mache ich jetzt diese Prozentrechnung? Wie geht der Dreisatz? Wie mache ich jetzt hier folgende Formelumstellung? Und eigentlich weißt du es, wenn du nicht unter Druck bist, aber in dieser Testsituation bist du vielleicht voll am Losen und Versagen und dann würde ich meinen mittleren Schulabschluss nicht schaffen.
Genau, diese Tendenz, objektiv zu sein, also diese Objektivität, dieser Bedürfnis für Objektivität in unserer Gesellschaft, das ist ein großes Problem, weil wir versuchen immer, Leute zu evaluieren, weißt du, evaluieren. Diese Idee, dass wir müssen Leute messen und wir müssen das kategorisieren und wenn sie bekommen, sie sind Klasse A, Klasse B, Klasse C, sie bekommen unterschiedlich Gelegenheiten im Leben oder sie bekommen unterschiedlich Preis, keine Ahnung.
Also genau, man hat auf der einen Seite diesen Anspruch an Objektivität und dann ist es doch total unterschiedlich, aber wie du auch gesagt hast, man braucht auch Feedback, man braucht auch irgendwie eine Rückmeldung von der Gesellschaft. Da will ich dich mal fragen, Mauro, was ist denn für dich gutes Feedback gewesen, wenn du jetzt so auf die letzten, weiß ich nicht, 2-3 Jahre hin, welches Feedback hat dich weitergebracht im Leben?
Mal insgesamt so ein Leben oder...
Ja, oder auch inhaltlich, fachlich. Also welches, wie muss Feedback strukturiert sein?
Normalerweise in Arbeit, also ich habe seit Februar einen neuen Job angefangen und natürlich kommt die ganze Unsicherheit, weil das ist eine neue Umgebung, die Leute sind super schlau auch da. Was ich muss machen, das ist ein bisschen aus von meiner Gewöhnlichkeit, also die Mission ist ein bisschen anders, was ich habe jetzt. Und ich war Berater vor 10 Jahren und als Berater, ich weiß, dass die Feedback ist, die Kunde ist glücklich. Das habe ich gelernt. Es gibt eine ungesprochene Qualität, das ist, was Designers versteht, was gut, also die messen sich, vergleicht sich mit der Gemeinschaft und die Kunde ist glücklich, das ist genug. Aber jetzt haben wir eine ganz andere, ich bin in einer ganz anderen Situation und eigentlich die Feedbacks von meinem Team ist die wichtig. So, gibt es jemanden, das hat mehr Erfahrung? Gibt es zum Beispiel einen Leiter oder einen Direktor, das kann sagen, okay, das ist genug für bestimmt User Case. Weißt du, zum Beispiel, wir müssen jetzt das vor Senior Management präsentieren und das ist die Maßengrad ist, was ist die Senior Management will wissen oder möchte haben. Wenn wir versuchen jetzt draußen in die Welt zu gehen mit einem Produkt, ist eigentlich, wie viele Leute nutzen unsere Dinge, wie sie magen diese Dinge, oder wie, so genau. So die Messer sind unterschiedlich, hängen davon ab, wer sind die Audience. Und das kann so, wir nutzen diese Feedback nur zu wissen, okay, Arbeit geht gut jetzt, können wir weitermachen, müssen wir das verändern. Weil eigentlich, wir sind niemals fertig mit einem Produkt. So, wenn wir eine Software bauen, ist es einfach wie ein Garten. Wir müssen immer pflegen und verändern, weil die Leute, die Gesellschaft verändert sich, die Bedürfnisse in der Gesellschaft verändert sich. Deswegen müssen wir so dynamisch sein und uns verändern. Ich glaube, was passiert mit den Schülern, wenn ich jetzt überlege, so Vergleich zu Schülern und dieser Software-Kontext, ist das, die Senior Management in dieser Situation sind die Lehrer, so die haben bestimmt Wunsch, aber fehlt die Gesellschaft Feedback, weil du hast nur eine Masse. Die einzige Masse, die du hast, ist einfach die Lehrer und die Systeme, das gebaut. So, das System sagt, ein Kind mit 11 Jahren, ein 11-jähriger Kind muss das und das und das wissen und zeigen, dass sie wissen. Das ist die wichtige Sache. Sie müssen einfach wiederholen einen bestimmten Inhalt, zu zeigen, okay, ja, ich habe diesen Inhalt jetzt dieses Jahr, ich weiß das. Und obwohl nächstes Jahr sie halt alles vergessen, aber für diesen bestimmten Punkt, Zeitpunkt, das ist die Prüfung, sie wissen das.
Das ist super interessant, wenn man jetzt überlegt, man müsste zum Beispiel, wenn man jetzt einen Aufsatz schreibt, dann kann ja der Lehrer, wenn das das mittlere Management ist, kann so ein paar Kriterien, so ein paar Mindeststandards quasi anlegen und sagen, so und so muss es ungefähr aussehen. Aber die finale Bewertung gebe nicht ich, sondern die Frage ist, ob dein Gedanke oder dein Aufsatz resoniert mit der Gesellschaft oder mit deinen Mitschülern. Oder mit der weiteren Schulgemeinschaft. Das bedeutet eigentlich, wäre quasi der Lehrer eigentlich nur derjenige, der so ein paar Mindeststandards, so Kriterien für die Qualität festlegt, die er dabei hilft, diese Kriterien zu erreichen. Aber das letztendliche Feedback ist ein gesellschaftliches Feedback. Deine Gedanken sind interessant, helfen mir weiter. They add value to the discussion. So, also sie geben neue Werte oder kreieren neue Werte, die für die gesellschaftliche Auseinandersetzung interessant ist. So ist aber Schule überhaupt nicht strukturiert, ne? Also wie würdest du diesen ultimativen Feedback-Prozess dann in Schule eigentlich einspeisen? Und das ist das Interessante, weil das fließt bisher nicht ein. Würde man das jetzige Bewertungssystem so nehmen und die Analogie ziehen, würden sozusagen das Management die ultimative Bewertung abgeben, vollkommen egal, ob das Produkt erfolgreich ist oder nicht. Und das kann an sich in der Analogie ja irgendwie nicht funktionieren.
Ja, genau, weil wenn ich mache so etwas total blöd, das ist wirklich eine schlechte Idee von Management-Perspektive. Aber ich mache die Produkt, ich launch das und das ist jetzt im Markt und die Leute kaufen das wie niemals vorher. Das ist ein Market-Success. Das ist eigentlich ein Punkt, also Markterfolg bedeutet gar nichts auch nicht. Ja, das ist eine ganz andere Diskussion, aber das ist eine andere Masse, das bedeutet gar nichts. Weil, nur weil die Leute hat gekauft, bedeutet nicht, dass es gut für die Welt. Egal. Okay, aber lass uns weiter.
Das ist gar nicht egal, weil das ist ja sozusagen die andere Argumentation. Was bedeutet eigentlich Bildung? Ist Bildung etwas, was in der Verwertungslogik unterliegt und ist es das, was die Nachfrage definiert in der Gesellschaft? Oder ist Bildung nicht etwas, was Nachfrage und eine Verwertungslogik transzendiert und sozusagen noch ganz andere Dinge mit reingibt, was Persönlichkeitsbildung, was das Gute Allgemeine anbelangt, ja, oder was soll vermittelt werden? Diese Diskussion ist ja eine ganz alte und auch eine ganz wertvolle und treibt, finde ich, viele auch manchmal auch in den Wahnsinn, ist aber wichtig, ja, weil es gibt noch einen zweiten Diskurs zu führen und was funktioniert unabhängig von den Meinungen der Masse oder der Meinung der Schulgesellschaft, Gemeinschaft oder so. Ne?
Ja, das ist interessant, weil wenn du denkst, so zum Beispiel eine Idee, die ich habe jetzt gehabt, war, lass uns die ganze Prüfung von allen Schülern in Deutschland eine Crowd-Wertung haben.
Zum Beispiel, ja. So,
die ganze Masse, die ganze Deutschland geht durch die ganzen Prüfung von allen Schülern in Deutschland und sagt, wie gut ist der Text oder wie gut die Ergebnisse die haben. Das ist eine sehr schlechte Idee, weil eigentlich die Wahl zum Beispiel in Brasilien, in Amerika zeigt, die Mehrheit ist nicht einfach schlauer.
Ja.
Das bedeutet nicht, dass nicht so, also die Bedeutung ist nicht, dass die Gesellschaft selbst kann nicht evaluiert, was ist gut für dich, für sich selbst,
ja.
als Kollektiv. Und was ich finde interessant ist nicht die Idee, wie können wir besser die Schüler evaluieren, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist mehr, brauchen wir Evaluation überhaupt? So, brauchen wir diese Masse überhaupt? Das ist der erste Punkt. Warum brauchen wir das? Weil Evaluation für mich, das ist eine Qualitätsmanagement-Ding. Weißt du, ich mache ein Produkt und das Produkt geht raus und dann ich gucke, okay, das ist gut zum Markt zu gehen oder nicht. Weißt du, das ist, und wie nehmen die Schüler, so die Kinder, genau wie Produkte in einer Mass-Production-Situation. Das ist genau die gleiche Dinge. Du guckst, die Schüler sagen, ah, deine Geschichteprüfung ist nicht gut genug, du musst noch einmal zurück zu der Fabrik gehen, noch einmal ein bisschen verbessern, ne? Und dann, wenn du kommst raus und jetzt kannst du durch diese Prüfungspunkte hier rauskommen, dann bist du gut genug, in die Marke zu gehen. Das ist eine Gesellschaft. Und das ist das Problem. Weißt du? Das ist die gleiche Gedanke, dieser Factory-Gedanke, das wir haben.
Ich glaube, was du vorhin auch schon erwähnt hast, ich glaube, es ist ein Prozess des wie kreiere ich bedeutungsvolles Feedback, bedeutungsvolle Rückmeldung für die Person und für die Gesellschaft. Und das bedeutungsvolle Feedback geht darauf, dass du als Individuum, der oder die das Feedback bekommt, das Gefühl hat, ach, das macht Sinn, vielen Dank für den Hinweis, oder daran habe ich noch gar nicht gedacht, weil ich möchte ja eigentlich das, oder das sind eigentlich meine Ziele. Das bedeutet, die Ziele vorher im dialogischen Prozess festzulegen, zu sagen, da möchte ich hin, gemeinsam Kriterien aufzustellen, was eine erfolgreiche Zielerreichung ist, um dann im Feedback die Einschätzung des Schülers zum Beispiel einzuholen. Wie denkst du, hast du denn dieses Ziel erreicht? Um dann die Fremdbewertung, aus meiner Sicht, hast du die Ziele so und so erreicht, mit reinzugeben, um dann gemeinsam auf ein bedeutungsvolles Feedback zu kommen in einem dialogischen Prozess. Weil das bedeutet dann, dass ich als der ältere Erwachsene, als Lehrkraft, habe natürlich einen stärkeren Erfahrungsschatz und ich kann Informationen, Erfahrungen und Meinungen eingeben und habe eine andere Wahrnehmung als ein Schüler, der mit 12, 13 gerade ganz andere Themen hat und viele Erfahrungen noch nicht gemacht hat. Und so, finde ich, sollte unser Anspruch sein, dass wir bedeutungsvolles Feedback uns einander geben, sodass wir alle jeweils wachsen können an diesen verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, es ist fast ein No-Brainer zu sagen, dass Noten uns an dem Punkt hindern, das zu machen, weil tatsächlich, ich habe eine Arbeit und ich schreibe eine Note dahinter, ist ganz starkes Fremdbeurteilung anhand von undurchsichtigen Kriterien oder vielleicht halbwegs durchsichtigen Kriterien. Ich kann die natürlich schon vorher nennen, aber diese Kriterien wurden meistens nicht mit den Schülern gemeinsam erarbeitet. Und dadurch kriegst du eigentlich immer voll die Watsche, wenn du eine Note kriegst. Und das musst du dir mal geben, wenn so ein junger Mensch, der im Schulsystem jede Woche so und so viele Noten kriegt, der wird die ganze Zeit eigentlich durchgewatscht. Vollkommen intransparent und mit einer ziemlichen, in einer ziemlichen Bewertungsmaschinerie. Und das können wir so nicht weiterführen. Deswegen, ich glaube, auch wie wir unsere Systeme in Zukunft ausrichten, ist dieses für beide Seiten bedeutungsvolles Feedback, sodass der Schüler lernen kann oder der Lernende und der Lernende oder der Lernbegleiter gleichermaßen. So, und
ja, ich finde den Punkt, dass du gesagt hast, über ein Ziel zu haben, weil dann die Feedback macht Sinn.
Genau.
Weißt du, so, wenn du hast ein Ziel, du kannst sagen, okay, dieses Ziel zu erreichen, keine Ahnung, ich will mich gut ausdrücken auf Deutsch. Was brauche ich? Was ist die mindestens so, die ich muss mindestens diese Dinge hier wissen und verstehen, dass ich kann gut mein Gedanken vermitteln. So, gibt es ein Ziel,
ja,
und dann das ist kontextuell immer so, was willst du machen, und dann kannst du Feedback bekommen, das sagt, okay, sorry Mauro, aber ich kann dich nicht verstehen. Du musst zurück in die Schule gehen und mehr Deutsch lernen, und dann kommst du zurück und jetzt kann ich dich verstehen. Und das ist immer der Punkt. So, ich glaube, wenn das ist kontextuell für das Ziel, so diese zielorientierte Wertschätzung, dann haben wir was. Das Problem mit Schülern ist, dass das Ziel so weit entfernt von der Realität von den Kindern, dass es wirklich schwer, dieses Ziel zu vermitteln. Weißt du, wenn ich sage, weil Bildung, so jetzt haben wir eine allgemeine Perspektive von Bildung, sag, du musst ein guter Bürger sein oder eine gute Person. Du baust nicht so nur Wissenschaft, also Wissen, du baust auch die Personalität und wie die Person mit der Gesellschaft einfach umgehen. Ich weiß nicht, ob das macht Sinn. Aber das ist so subjektiv, dieses Ziel. Das ist kein festes Ziel. Und das Wirkliche wäre, diese Dinge einfach so zu verhandeln mit den Kindern oder mit egal wer. So sagen, was bedeutet ein guter Zugang, ein gutes Verhältnis mit der Gesellschaft? Was ist die Bedeutung von diesen Dingen, weißt du?
Ich glaube auch, dass die Ziele nicht einfach aus jedem Individuum herausplätschern. Ja, also dass man irgendwie davon erwarten kann, dass ein 10-Jähriger oder eine 12-Jährige sich Ziele formulieren kann. Das ist auch ein Prozess, den man lernen muss. Es ist eine Mischung aus Gemeinschaftsgefühl und inspirierender Lernumgebung, die Menschen dazu befähigt, ihre individuellen Präferenzen wahrzunehmen und sich auch bestärkt fühlen, dann Ziele innerhalb einer Gemeinschaft und einer Gesellschaft zu stecken. Das bedeutet, wenn ich kann nicht natürlich ein Feedbacksystem nur zu seiner Selbstzweck nutzen, und ich kann auch nicht, wie manche jetzt glauben, im Zeitalter der Digitalisierung alle Lernprozesse individualisieren bis in die Unendlichkeit und dann haben wir das perfekte, günstige, kostenneutrale Bildungssystem, sondern wir brauchen Schule als Umgebung, in der Gemeinschaft gelebt wird, in der bedeutungsvoll unterschiedliche Menschen miteinander sprechen, sich erleben und ein Gefühl von guter Gemeinschaft und inspirativen Ideen. Ja, also so, wie komme ich denn eigentlich auf ein Ziel innerhalb der Mathematik? Ich muss ja erstmal Mathematik irgendwie als etwas Bedeutungsvolles wahrnehmen. Ich muss auch erstmal meine eigene Sprache und die Reflexion über meine eigene Sprache als bedeutungsvoll wahrnehmen, genauso wie ich eine Fremdsprache oder Naturwissenschaften anders wahrnehmen muss. Und dann lerne ich erst oder habe ich erstmal Lust, überhaupt über Ziele in diesen Feldern nachzudenken. Ich meine, was soll ich denn in irgendeinem random Field, das mich echt nicht interessiert, anfangen, mir irgendwelche Ziele zu stecken? Ich weiß jetzt nicht, was interessiert mich denn nicht? Keine Ahnung. Aber mich interessiert sehr viel, deswegen ist die Frage ein bisschen schwierig. Aber ich bin jetzt, weiß ich nicht, ich interessiere mich zum Beispiel jetzt gar nicht so sehr, wie man Hunde großzieht. Erzieht. Ja? Das heißt, wenn mich jetzt dann jemand fragt, hey, setz dir mal ein Ziel in der Hundedressur, dann ich so, wieso sollte ich das machen? Das interessiert mich nicht. Oder ich habe auch vielleicht auch gar keine Vorstellung davon. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Moment im Leben, wo ich das total spannend und toll finde. Aber jetzt gerade nicht. So, und deswegen, Feedback ist immer eingebettet oder auch individuelles Feedback, glaube ich, in so eine gestaltete Umgebung, in der Gemeinschaft, in der Form von Community. Ja.
Genau. Also, aber diese, so in der Form von einer Community, klar. Das Problem ist, dass wir haben daneben von diesem System, weil ich keine Ahnung, jetzt ich lerne zu zeichnen. So, ich zeichne wirklich gerne und ich habe gemerkt, dass ich konnte besser zeichnen. Und gibt es keine Punishment? Ich weiß nicht, wie heißt Punishment auf Deutsch?
Ja, Punishment würde sagen Bestrafung. Oder?
Bestrafung, genau. So, gibt es keine Bestrafung. So, wenn ich zeichne nicht so gut, ist egal. Ich habe mein Ziel gesetzt und ich mache diese Dinge weiter, das ist alles schön. Aber wenn ich schaffe das nicht, das ist alles okay. Und das Problem mit Schülern auch ist, dass gibt's eine Bestrafung. Bestrafung. Punishment. Wie heißt die Punisher auf Deutsch? Der Bestrafer?
Der Bestrafer.
Bestraferin.
Ja, jetzt ist jetzt mein tiefes A, das hier durchklingt. Der Strafe.
Die Bestrafer. So, gibt es keine Bestrafung, weißt du? Und in der Schule gibt es schon. So, alle diese Wertungen, diese Noten, die Grades, die kommen nicht alleine mit. Zum Beispiel, wenn ich würde ein Schüler sein gerade und ich habe schlechte Noten in Mathematik bekommen. Ja, und ich finde so, okay, ja, weil ich habe kein Interesse in Mathematik, keine Ahnung. Aber wegen dieser Noten jetzt, ich muss noch einmal die Klasse noch mal machen, die Jahre noch mal wiederholen oder nachmittags ein Schüler bleiben. So, das kommt die Punishment.
Mhm.
Und natürlich jetzt, ich muss verstehen, okay, was sind die Regeln? Das ist fast wie ein Videogame. Dass ich mal, okay, jetzt kommt eine Analogie. Moment-Analogie, okay?
Okay.
So, die Unterschiede zwischen Videogame und Boardgame finde ich super geil. Okay, weil Videogame, du spielst gegen die Game Designer. Okay, so du hast jetzt ein Nintendo-Spiel gekauft und du spielst alleine. Und die Regel von der Welt, so die Physikregel, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was kann dich töten, so alles ist festgelegt bei der Game Designer.
Mhm.
Und wenn du spielst, du versuchst die Games, die Spiel zu gewinnen. So gibt es ein bestimmtes Ziel und was kann dich töten, so du versuchst zu vermeiden oder zu kämpfen gegen, gibt es die Gegner, so alle sind da. Und im Moment, also hat alle Regeln verstanden. Und du kannst schnell deine Knopf drücken und genau in dem richtigen Moment, dann gewinnst du das Spiel. Ja?
Mhm.
Brettspiel hat eine andere Situation. Brettspiel, die Regeln sind in den Kopf von allen Spielern. So hat schon passiert, dass wenn, keine Ahnung, versuche ein neues Spiel zu lernen und spiele mit eurer Freund und ich spiele dieses Spiel vor 5 Jahren. Und dann du merkst, dass du hast, und dann du guckst ein Tutorial irgendwo und dann du merkst, dass du hast vor 5 Jahren das Spiel falsch gespielt. Aber du hast so viel Spaß gehabt vor 5 Jahren. Weißt du? So, ist das was falsch oder nicht?
Ja, ganz offensichtlich nicht, weil Sinn und Zweck war es, in Gemeinschaft irgendwie Spaß zu haben, ne?
Genau. Und das ist der Punkt. Das ist, ich denke, dass die Schule sollte viel mehr Richtung Brettspiel sein. Das ist Bildung für mich, das ist viel mehr Brettspiel. Aber jetzt haben wir viel mehr Videogame, weil wir spielen gegen ein bestimmtes Notensystem. So gibt es ein bestimmtes System da. Gibt es dann die Prüfen, so die Gegner sind alle da, sind diese Prüfung. Dass wir müssen bestimmte Sachen so antworten. Und natürlich die Regeln müssen wir so ein Videogame, was passiert ist, du fängst an und dann du springst nicht. Gibt es ein Loch und du springst nicht. Und dann du stirbst. Dann fang nochmal an. Dann hat gelernt, wenn ich nicht springe, dann ich sterbe. Aber bei Schülern, was passiert ist, du hast die ganzen Jahre vor der Prüfung, du probierst so Hausaufgaben zu machen und das ist dein Lernprozess zu verstehen, was sind die Regeln von meiner Lehre. Weißt du, du machst was falsch und dann du Hausaufgaben, dein Lehrer gibt mir Feedback, sagt, hey, guck mal, das ist eigentlich falsch. Das ist die richtige Antwort oder diese Richtung will besser sein. Und dann, wenn kommt das Prüfung, du bist vorbereitet. So, das wäre, ich lasse das mit dir so.
Spannend. Ja, total geil. Also ich überlege schon, was das jetzt konkret bedeutet, diese Analogie, weil man, im Grunde ist es so ein Stück weit ein Argument für konstruktivistische Didaktik. Also es ist auch was in der Pädagogik eigentlich der Standard ist. Aber ich glaube auch nicht, dass das schon alles umgesetzt ist. Also ich glaube nicht mal im Ansatz, dass ehrlich gesagt konstruktivistische Didaktik umgesetzt ist. Im Sinne von, wir bauen uns gemeinsam eine Realität, ne? und in Form von intersubjektiver Wahrheitsfindung konstruieren wir Bedeutung und konstruieren wir Symbole und konstruieren wir Wissen. Und das ist das, was im Grunde das ausmacht. Wenn wir das Gefühl haben, das ist für uns bedeutungsvoll und das ist das, was wir jetzt zusammen erarbeitet haben, dann ist es total egal, wie die Regeln an sich gedacht gewesen wären. So. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Idee. Ich hatte ja mal die Ehre, deine Master-Thesis, glaube ich, zu lesen, Hacking Education, was ja auch so ein bisschen darauf einzahlt, ne? Also die Frage ist, wo kann man bereits formalisierte Lernprozesse auch wieder hacken, um daraus Bedeutung für sich oder für Lerngemeinschaften zu generieren. Und von daher, das finde ich ganz fabelhaft, weil von da ausgehend irgendwie so auch sich zu überlegen, was bedeutet dann auch Feedback und Leistungsrückmeldung und wie funktionierst du oder wer bist du in dieser Gemeinschaft, die gemeinsam Bildung hacken, finde ich total cool. Gefällt mir voll.
Ja, ich finde cool, also dass natürlich alle diese Dinge, dass wir jetzt sprechen hier, gibt es, keine Ahnung, wie alt ist pädagogisch, so Pädagogie als Wissenfeld, so wie alt ist das? Keine Ahnung.
Ach, das ist schon sehr, sehr alt. Ich meine, du kannst bis auf Aristoteles zurückgehen und schon die ersten Leute irgendwie über die total nervige Jugend, die faul ist und nicht lernen will, lamentieren hören. Also ich glaube, es ist so alt, wie Vergesellschaftungsprozesse alt sind, ne? Also wo es darum ging, Wissen, ganz praktisches, aber auch Kulturwissen an die jüngere Generation zu vermitteln, um entweder Kultur oder Überleben oder das Wirtschaften zu ermöglichen, ne? Also es ist schon sehr alt.
Ja, und natürlich so viele Leute hat schon dieses Gespräch auch gehabt.
Ja.
So in die Vergangenheit. Und ich glaube, das ist ein bisschen, jetzt sind wir schon 40 Minuten, so 42
genau.
Minuten.
Genau, ich wollte auch gerade sagen.
Genau.
Und vielleicht kriegen wir mal die Kurve, wir zwei. Aber ja, es ist ein großer Spaß, von einem aufs nächste Thema zu
hüpfen. Genau, genau. Wir können hier unendlich gehen. Aber ich glaube, das ist der Punkt, also von diesem Podcast hier ist nicht was zu erklären, eine Lösung oder eine bestimmte. Am Ende haben wir eine Vorschläge für die Bildungssystem zu haben. Ich glaube, das ist ein bisschen zu vermitteln und diese Anfang von dieser Diskussion mit Leuten zu haben. Ich glaube, das ist so, ich würde gerne wissen zum Beispiel, was sind die Gedanken, dass die Leute, die uns hören gerade, über Noten haben.
Finde ich total gut. Und was wir auch gerne bereitstellen können, ist vielleicht so Ansätze, was Alternativen sein könnten. Und die einfach mal zusammenzustellen und dann so einen Podcast ranzuhängen und auch dazu vielleicht aufzurufen, was nutzt ihr? Was ist für euch bedeutungsvolles Feedback? Wie setzt ihr das ein in Lernprozessen, egal ob es jetzt Schule oder Organisation oder in der eigenen Familie oder im Unternehmen ist. Auch dafür sind wir total offen für Ideen und Anregungen.
Gut, und wir versuchen jetzt nächste Woche nochmal was zu bringen. Wir wissen noch nicht genau was, worüber können wir reden, aber wir versuchen was, ein neues Thema zu finden.
Das hat Spaß gemacht, Mauro. Das war gut.
Okay, Haus, dann wir sehen uns nächste Woche über Bildung und Lernen zu sprechen.
Und wie wir das alles ein bisschen besser und schöner machen können.